Da schreibt Petrus, das ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben. In beiden erwecke ich euren lauteren Sinn und erinnere euch, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davor wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Soweit dieser Text. Wir nähern uns ja dem Ende der beiden Petrusbriefe und ich habe es eben schon mal gesagt, wir hatten letzte Woche das Ende von Kapitel 2. Wir fangen jetzt mit Kapitel 3 an und werden das nächste Woche abschließen. Und ich möchte auch über diesen Text diese Schlagzeile oder diese Headline schon setzen, Jesus kommt wieder, worauf setzt du? Ja. Jesus kommt wieder ist eine Kernüberzeugung, die, glaube ich, alle Christen der Welt verbindet. Wir alle glauben daran, dass Jesus wiederkommt. Und die Zeit zwischen Geburt und Wiederkunft, die kennen wir nicht. Was wir wissen ist, es sind schon über 2000 Jahre. Und wir kommen später auf den Text ja nochmal zurück. Und ich möchte aber mit zwei Beispielen beginnen oder drei. Worauf setzt du? Stellen wir uns vor, wir haben hier in Steinbach oder in Haiger ein legendäres Fußballspiel. Der deutsche Meister kommt und spielt gegen die alten Herren vom TSV Steinbach. Auf wen setzen wir? Das wusste ich, Günther. Natürlich, als Steinbach setzen wir auf die alten Herren. Normalerweise würden wir auf den deutschen Meister setzen. Da mache ich ein anderes Beispiel. Wir wollen Geld anlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben eine Aktie, die gerade durch die Decke schießt, die von einem Rekordhoch zum anderen geht, und wir haben eine zweite, von der man in den Zeitungen nur liest, dass die Firma kurz vor der Insolvenz steht. Und jetzt legen wir unser Geld an. Auf was setzen wir? Ich glaube, die Antwort ist klar. Wir haben ein drittes, vielleicht noch persönliches Beispiel. Du bist krank und du hast zwei Möglichkeiten für ein Medikament. Eins, was sehr teuer ist, was dir aber Rettung verspricht, und eins, was zuhauf produziert wird, was sehr günstig ist, was aber keine Rettung verspricht. Auch da ist, glaube ich, die Wahl relativ eindeutig. Wir würden auf das setzen, was uns hilft. Und in dem heutigen Text geht es darum, auf was setzen wir? Auf die Ewigkeit oder eben nicht? Ja, auf ein Leben mit Jesus, was uns zum Ziel Ewigkeit bringt, oder auf ein Leben ohne Jesus, was uns irgendwann eben nicht in die Ewigkeit bei Jesus bringt, sondern, wie die Bibel sagt, in die ewige Verdammnis. Schauen wir uns jetzt mal den Text an. Bevor Petrus zu seiner zentralen Aussage zu sprechen kommt, erinnert hier er die Adressaten, dass es sein zweiter Brief ist. Also ihr wisst ja, die ganze Kapiteleinteilung ist später dazugekommen. Wir sind also fast am Ende des Briefes und jetzt schreibt uns jemand am Ende dieses Briefes, erinnert euch, Vers 1, das ist der zweite Brief, den ich euch schreibe. Normal würde man das ja auf den Anfang setzen, weil das ist der zweite Brief. Man sieht also hier ganz deutlich, Petrus schreibt das hier nochmal da, deshalb, weil was jetzt kommt, das ist für ihn nochmal extrem wichtig. Und erinnert die Gemeinden, an die er geschrieben hat, wenn ihr an 1. Petrus 1 denkt, da sind ja die Adressaten der Gemeinde aufgezählt, das waren ja 5 Gemeinden in der heutigen Türkei. Also es geht quasi um einen Rundbrief, um ein Rundschreiben. Und Petrus macht dann hier nochmal deutlich, wie wichtig das für sie ist, was jetzt kommt. Erinnert nochmal an die Verhaltensmaßregeln und erinnert sie vor allen Dingen an Jesus Christus und was er für die Menschen getan hat. Wenn wir zurückdenken, dieser ganze Petrusbrief ist ja eine Vorbereitung auf die Verfolgung. Ja, das sind ja nicht Menschen, die in Jerusalem lebten und die alles mitbekommen haben, sondern das sind Juden in der sogenannten Diaspora, also in der Unterzahl, die in der Türkei gelebt haben. Und die bereitet er vor, dass das Leben nicht einfach werden wird, was jetzt kommt, sondern es wird eine Verfolgung geben. Und in Vers 1 schauen wir uns mal diese Worte an. Ich habe eben nach Luther gelesen. Da heißt es ja, eine lautere Gesinnung. Das ist natürlich ein Begriff, ich würde sagen, nicht mehr ganz deutsch heute, aber was heißt das? Und diese lautere Gesinnung, die beschreibt hier Petrus als unerlässlich. Also der Ausdruck Lauterkeit, die Eltern von uns werden das wissen, kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet so viel wie Reinheit oder Anständigkeit. Und hat im Sprachgebrauch eigentlich so diesen Charakter dieses offenen, ehrlichen und fairen Verhaltens. Also ein Verhaltens frei von bösen Absichten. Und das ist ja ein dickes, dickes Lob, was Petrus hier an seine Leser schreibt. Weil wir sehen auf der einen Seite, Petrus hält die für echte Christen. Er lobt sie ja für diese Lauterkeit. Und Lauterkeit kann man auch mit ungetrübt oder frei von verführerischen Einflüssen der Welt beschreiben. Und wie sehr unterscheiden sich doch hier jetzt die wahren Gläubigen, an die Petrus schreibt, von den verdorbenen, abgefallenen Irrlehren, die wir in Kapitel 2 gehört haben, und das, was jetzt noch kommt. Also Petrus versucht hier, den Lesern die Wahrheit einzuschärfen, die sie ja bereits kannten. Also er versucht, in der Erinnerung, die er wieder wachruft, ihnen zu sagen, ihr kennt das alles, ich habe es euch alles schon mal geschrieben. Paulus kennt ihr vielleicht auch den einen oder anderen Brief, habt es auch schon mal gehört, ihr wisst, was kommt. Und das ist wichtig, erinnert euch, damit dieses, was ihr schon wisst, wieder hervorgeholt wird und damit es euch hilft bei dem, was in der Zukunft auf euch zukommt. Wir haben also hier so ein bisschen den Übergang von Kapitel 2 zu Kapitel 3. Und das zweite Wort, was wir hier in diesem Text lesen, ist Gesinnung. Das kennen wir schon eher. Ja, wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist Gesinnung? Ich habe mal eine Definition gefunden, die ich euch mal vorlesen möchte. Die finde ich eigentlich ganz gut. Gesinnung bedeutet, unser Denken ist in eine bestimmte Richtung gebracht worden, sodass unsere Grundhaltung, unser innerster Wunsch von diesem Denken überzeugt ist. Und wenn wir entsprechend diesem Denken handeln, gibt uns das eine innere Ruhe und Zufriedenheit. Die Gesinnung ist eine Denkweise, die über unser ganzes Verhalten bestimmt. Also diese lautere Gesinnung bestimmt über das Verhalten an die Adressaten dieses Briefes. Und die erinnern sich an die guten Zeiten mit Jesus Christus und die sie erlebt haben. Und dann heißt es weiter in Vers 2, damit ihr euch erinnert an die von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte, an das Gebot des Herrn und Heiland durch eure Apostel. Hier geht es jetzt darum, dass Petrus quasi die ganze Bibel nimmt, nach heutigem Verständnis, und sagt, erinnert euch an die Worte der Propheten. Die Propheten kommen also zuerst. Hiermit sind jetzt nicht die Propheten gemeint aus dem Neuen Testament, die es auch gibt, sondern hiermit ist das Alte Testament gemeint. Und dann kommen die Worte des Herrn und Heilands, also Jesus Christus und eurer Apostel. Also er nimmt die ganze Bandbreite hier der Bibel und man könnte sagen, Petrus, der Fels, also der Felsenmann, der steht jetzt hier auf wirklich unerschütterlichem Grund und auf unerschütterlichem Grund des göttlich inspirierten Wortes, also auf der Bibel. Also die Heilige Schrift, die ist die Grundlage aller Wahrheit und muss auch die Grundlage aller Wahrheit bleiben, sei es in Bezug auf das Heil, das Petrus anspricht, oder sei es auf den Bezug der zukünftigen Dinge, die er im Verlaufe des Textes noch anspricht. Es ist hier schon auffallend, welchen Wert Petrus auf die Worte und Gebote unseres Herrn und Heilands legt. Es sind Worte, es sind Gebote, die zu halten für den Gläubigen und an die Gemeinden schreibt er ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sind. Zumal es sich ja nicht mehr um das Gesetz vom Berg Sinai handelt, also die 10 Gebote, die typischen, die wir beginnen, du sollst, du musst und so weiter, sondern es geht um die Gnade Gottes, die uns befähigt, an dem Herrn, das dem Herrn Wohlgefällige zu tun. So, und was ist denn jetzt der Inhalt dieser gottgegebenen und von den heiligen Propheten übermittelten heiligen Schriften? Es sind überaus ernste Warnungen vor den großen Gefahren, die letzten Tage und Zeiten kennzeichnen werden. Ihr könnt es mal nachlesen, ich mache mal ein Beispiel, Maleachi 3, lest mal ab Vers 19 fortfolgende. Dort werdet ihr schon von Maleachi geschrieben haben, was in den letzten Tagen kommen wird. Und wir werden natürlich noch mehr Beispiele haben. Und auch der Apostel Paulus erinnert daran in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 20, ab Vers 29, da erinnert Paulus, der die Ältesten da nach Milet kommen ließ, um ihnen zu sagen, dass nach seinem Abscheiden, also nach seinem Tod, reißende Wölfe, und wir haben das Bild, glaube ich, noch von letzter Woche, wer hier war, sehr eindrücklich im Kopf, also diese reißenden Wölfe zu euch kommen werden, die die Herde nicht verschonen. Apostelgeschichte 20, Vers 29. Und Paulus befiehlt hier die Herde nicht menschlichen Stützen an, sondern Gott und dem Wort seiner Gnade, Vers 32. Und wenn wir heute so zurückschauen, haben diese reißenden Wölfe ungeheuren Schaden an der Christenheit angerichtet. Und die Herde, die vor über 2000 Jahren am Pfingsttag noch eine liebliche Einheit und in Anmut versammelt war, ist zerrissen und zerstreut. Schauen wir mal auf Vers 3. Vers 3 heißt es, und ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen. Und dann kommt Vers 4 und so weiter. Also Petrus unterscheidet hier nochmal zwischen Irrlehren auf der einen Seite, die wir in Kapitel 2 gehört haben, und Spöttern. Ja, ist das nicht irgendwie dasselbe? Warum macht er denn hier nochmal einen Unterschied? Werden die Spötter jetzt nicht auch zu den Irrlehren gezählt? Ich glaube, es gibt hier nochmal einen Unterschied. Die Irrlehrer, wir haben das letzte Mal von Jochen da einiges gehört, auch vom apostolischen Bekenntnis, das haben wir, glaube ich, alle im Kopf. Da geht es um diese klassische Lehre, an die wir glauben. Hier bei den Spöttern geht es jetzt darum, dass die sagen, was wollt ihr denn? Jesus Christus soll wiederkommen, meine Güte, es sind ja schon 60 Jahre vorbei oder 70 und er ist immer noch nicht da, weil was wollen wir denn heute sagen nach 2000 Jahren? Ja, und je länger die Zeit dauert, desto mehr hat ja dieses Wort argumentativ Gewicht. Also, wie viele Jahre soll es denn dauern? Und hier weist Petrus nochmal insbesondere darauf hin, dass diese Spötter also versuchen werden, auch dadurch, dass sie diese Argumentation bringen, die Menschen vom Glauben abzuhalten. Das apostolische Glaubensbekenntnis, was wir das letzte Mal gehört haben, das ist ja auch ein Bekenntnis, wo wir, glaube ich, alles sagen können, das passt. Und ich habe mich bei diesem ganzen Thema Glauben, Irrlehre, Sekten gefragt, ist das alles? Ist also das apostolische Glaubensbekenntnis alles oder gibt es da noch mehr? Ich glaube, es gibt noch mehr, an denen wir festmachen können, ob es Irrlehren sind oder gibt oder nicht. Ich mache euch ein Beispiel. In der Schweiz gibt es eine Kommission, ich nehme jetzt bewusst mal ein anderes Land wie Deutschland, das gibt es da auch. Diese Kommission erstellt mit Einbindung der Kirchen und so weiter eine Liste, was in der Schweiz als Sekte bezeichnet wird und was nicht. Platz 2 dieser Liste stehen die Zeugen Jehovas. Gehen wir da mit? Ist das eine Sekte für uns? Müsst ihr jetzt nicht antworten. Wisst ihr, wer auf Platz 3 steht? ICF mit Leo Bigger. Auf Platz 3. Und dann gibt es noch 14 weitere, die als Sekte bezeichnen. Ja? Wenn wir nur das apostolische Glaubensbekenntnis nehmen und gehen mal in die USA, dann werden wir finden, dass es dort aus meiner Sicht jetzt auch Sekten gibt, die genau das glauben, was da drin steht. Zum Beispiel die Mormonen. Warum ist das aber trotzdem eine Sekte? weil es noch viel mehr gibt. Die Mormonen beispielsweise sagen, das Buch Mormon ist der Bibel gleichgesetzt. Das ist überhaupt nicht biblisch, aber 0,0 biblisch. Ja? Und so gibt es auch noch viele, viele andere Themen. Wir können jetzt über viele Sekten da nachdenken. Manches ist völlig offensichtlich, manches eben aber auch nicht. Und man muss, glaube ich, auch zu und abtun und muss überlegen, na, was ist denn jetzt eine Sekte und was ist keine? Ja, also auch eine Liste, wo Menschen wohlgemerkt eine Liste erstellen, wo Sekten draufstehen, heißt ja nicht unbedingt, dass das Sekten sein müssen. Und umgekehrt gilt natürlich das Gleiche. Zu Petrus Zeiten, kommen wir zum Text zurück, waren die letzten Tage noch nicht gekommen. Ja, der besondere Gegenstand des Spottes ist ja, dass die Menschen eben jetzt gesagt haben, Jesus kommt ja gar nicht wieder. Wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Oder ganz einfach gesagt, er kommt nicht. Ja, er kommt nicht. Und das ist immer wieder, wie mir hier auffällt, ja auch die große List Satans gewesen, die und der die Worte Gottes in Zweifel sieht. Das ist das, wie der Teufel auch den Gemeinden heute zusetzt. Wir finden das schon bei Adam und Eva. Auch da werden die Worte Gottes in Zweifel gezogen, also sollte Gott gesagt haben, diese hypothetische Frage. Und hier ist das genauso. Wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Sie ist ja nicht da, sonst würden wir sie ja sehen. Und da gilt, glaube ich, festzuhalten, dass jeder, der diese Unverbrüchlichkeit des göttlichen Wortes festhält, und das sind hoffentlich wir hier auch alle, die werden zweifellos zur Zielscheibe der Spötter dieser Welt werden. Was sagt denn die Welt? Ach, ihr armen Leute, ihr behauptet reich zu sein und ihr seid doch die Elendsten dieser Welt. Ihr fleht allen Vergnügungen der Welt, ihr habt gar nichts vom Leben. Ja, und so weiter und so fort. Rücksichtslos und anmaßend reden sie so, als ob diese Erde hier, auf der wir gerade stehen, ewiglich bestehen würde und dass immer alles so bleiben wird. Also es geht ewig weiter, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ja, was soll sich denn daran ändern? Die Bibel sagt hier was anderes. Und als Beispiel wird dann hier auch die Sintflut angebracht von Petrus, weil es geht auch um das Thema Gericht. Und ich will da noch ganz kurz zwei, drei Dinge sagen und dann können die Brüder gerne fortfahren. Es geht hier ganz klar um das Gericht. Und wenn wir die Verse 5, 6 und 7 sagen, durch das Wort entstand die Schöpfung und durch das Wort kam die Sintflut und durch sein Wort werden auch die zukünftigen Gerichte kommen. Das ist das, was Petrus hier schreibt. Also er sagt, die Bibel ist wahr, glaubt an das, erinnert euch an das, was ihr gehört habt, behaltet das fest und glaubt nicht, die denen sagen, es ist noch nichts passiert, es kommt auch nichts. Und hier kommt jetzt eine ganz interessante Argumentation. Die Spötter, die das sagen, die glauben nicht an die Sintflut. Man kann nicht etwas wissen, weil man es nicht wissen will. Das ist eine Argumentation, die ist mir hier aufgefallen, die habe ich noch nie so gesehen. Man kann etwas nicht wissen, weil man etwas nicht wissen will. Und diese Spötter glauben eben nicht an 1. Mose 1, und die glauben auch nicht an die Sintflut, die dann kommt, also nicht an die Schöpfung, nicht an die Sintflut, 6 Kapitel später und so weiter. Auf der anderen Seite fragen sich viele, wenn wir jetzt mal in die letzten Verse gehen, sind wir die letzte Generation? Sind wir die vorletzte? Also jetzt nicht die, die kleben. Ja, die wissen, dass sie die letzte Generation sind. Aber sind wir die letzte Generation? Wir wissen es nicht. Es kann noch zig Generationen geben und die Begründung, die finden wir im Petrustext auch. Weil Gott will, dass die Vollzahl erreicht wird. Das ist alles Gnade. Deswegen ist die Gnadenzeit noch da. Nicht, weil wir Menschen so toll und so gut wären, überhaupt nicht. Sondern es geht um Gnade. Und unsere Aufgabe ist es, und ich erinnere mal an das Gleichnis von den Talenten, die Gaben und die Talente, die wir haben, einzusetzen. Und wie lange sollen wir das tun? Solange, bis Jesus wiederkommt. Und in der Bibel heißt es hier in Vers 7 und auch Vers 10, da ist vom Tag des Herrn die Rede. Und dieser Tag des Herrn, der hier auch beschrieben ist, der steht am Anfang nicht in Verbindung mit Gnade, sondern er steht in Verbindung mit dem Gericht. Und da heißt es, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und das ist die Sache des Schreckens und der Furcht, aber es ist auch die Einleitung des Tag des Herrn. Das Vergehen des Himmels und der Erde im Feuer wird aber mehr als 1000 Jahre später sein. Nämlich dazwischen liegt das sogenannte 1000-jährige Reich. Und wenn von diesen Tagen die Rede ist, und ich will das hier mal kurz in 4 Dinge noch zusammenfassen, dann finden wir das einmal in Vers 7, den Tag des Gerichts. Dieser Tag umfasst 3 Etappen, die zeitlich nicht zusammenfallen. Erstens das Gericht, das zur Befreiung des jüdischen Überrestes führt. Zweitens das Gericht über die Nationen. Und drittens der große weise Thron. Also ihr könnt das nachlesen, Gericht der Nationen, Matthäus 25, große weise Thron, Offenbarung 20 und so weiter. Ja. Dann gibt es in Vers 10 nochmal den Tag des Herrn. Und hier kommen wir dann nächsten Sonntag nochmal drauf. Er beginnt mit der Besitzergreifung der Erde durch den König und Messias Jesus Christus. Und er endet, wie Petrus hier schreibt, mit der Verbrennung von Himmel und Erde. Und zwischen beidem liegen genau 1000 Jahre, das 1000-jährige Reich. In Vers 12 werden wir sehen, gibt es den Tag Gottes. Und der beginnt mit der Auflösung von Himmel und Erde durch das Feuer. Christus wird alles in die Hände des Vaters zurückgeben und Gott wird alles in allem sein. Dieser Tag endet nie. Hier sind wir bei der Ewigkeit. Könnt ihr nachlesen, 1. Korinther 15. Und dann gibt es nochmal den Tag der Ewigkeit in Vers 18. Da kommen wir aber auch, denke ich, nächsten Sonntag drauf. Er ist das Gegenteil vom gegenwärtigen Tag, der vergeht. Er hat keine Frist, es wird keine Frist mehr sein, Offenbarung 10, Vers 6. Und ich möchte schließen mit der Frage, Jesus kommt wieder. Glaubst du daran? Bist du vorbereitet? Und auf was setzest du?
Ja, ihr Lieben, hier bei uns in dem Abschnitt jetzt, da greift Petrus ja nochmal die Frage der falschen Lehre auf, beziehungsweise der falschen Lehrer. Und wenn wir so diesen zweiten Brief nehmen, ist das auch mit so das wichtigste Anliegen, was er den Lesern mitgeben will. Und wenn wir uns erinnern an letzte Woche, da hat Jochen ja die Lehre so in 3 Kategorien eingeteilt. Und mir fiel dann noch ein, zu die Älteren werden Otto Engel noch kennen, dass der Otto mal gesagt hat, die Lehre können wir vergleichen mit einer Pyramide. Pyramide. Und das obere Drittel ist das Thema Heil. Da ist dieses Thema Heil drin und dieses obere Drittel ist nicht verhandelbar. Das ist fest. So wie es im Wort Gottes steht, Punkt. Und der Rest der Pyramide, da habe ich mir noch gut gemerkt, sagt er, da geht es um Sitte und Brauchtum. Das sind dann die Kategorien 2 und 3, die der Jochen da beschrieben hatte, wo es dann um Themen geht, die eben nicht heilsentscheidend sind, über die man sicherlich auch dann trefflich streiten kann. Aber diese Kategorien 2 und 3 sind brandgefährlich, weil, ich glaube, das habt ihr alle auch so schon mal mitgekriegt, wenn wir mal gucken, wo sind Gemeinde wirklich kaputt gegangen, dann haben sie sich in den meisten Fällen genau über diese Punkte zerstritten und nicht über die Heilsfrage. So, jetzt mal zum Text. Vers 4 will ich auch nochmal aufgreifen, wo Petrus sagt, sie, also die falschen Lehrer, sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Ja, wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nun zurückdenken kann, ist doch alles genauso geblieben, wie es immer schon war, seit die Welt geschaffen wurde. Da kann ich nur sagen, geschickt gemacht. Weil sie fragen ja nicht, ja warum kommt denn der halt nicht wieder oder wann kommt er denn wieder? Nee, sie fragen, ja wo ist denn das Versprechen von ihm? Wo ist denn seine Verheißung? Das heißt, also sie sagen, er hat es doch versprochen, ja wo ist er denn jetzt? Damit stellen sie die Wahrheit des Wortes Gottes in Frage. Genau das ist der Punkt. Und damit sagen sie ganz klar, oder das Wort sagt ja ganz klar, dass Jesus wiederkommt. Und sie greifen jetzt genau da rein und sagen, ja wo bleibt er denn jetzt? Wo ist denn die Verheißung? Und greifen das Wort Gottes an. Und was drücken die Leute dadurch aus? Jetzt, nachdem diese, keine Ahnung, 50 Jahre oder was vergangen sind, also damals, ja, wo bleibt denn euer Jesus jetzt nach diesen 30 Jahren oder 50 Jahren? Wo ist er denn? Im Übrigen sagen sie, ist doch alles genauso wie immer. Wie es immer war. Ist denn jemals einer wiedergekommen? Nee. Also kommt Jesus auch nicht wieder. Schlussfolgerung, wenn er nicht kommt, und damit ist ja jetzt nicht zu rechnen nach deren Argumentation, dann gibt es auch kein Gericht. Und ich glaube, das ist ihr Ziel. Sie wollen das Gericht wegdrücken. Das Gericht wegdrücken, Johann hat es auch eben beschrieben in seinen verschiedenen Ausprägungen, dieses Gericht passt ihnen nicht. Also, Gang raus und weg mit all den Geboten von eurem Jesus. Wir wollen kein Gericht. Und das ist unsere Argumentation dahin. Und wir jetzt fragen, in welche Kategorie passt denn dieser Angriff hier? Müssen wir ganz klar sagen, Kategorie 1, oberster Drittel in der Pyramide, eindeutig. Zunächst wird das Wort Gottes in Frage gestellt. Ja, wo ist denn die Verheißung? Und das Zweite ist, das können wir dann am Glaubensbekenntnis festmachen, von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also andeutig Angriff auf die Heilslehre. Und da kann ich nur sagen, muss man mit der Politik zu sagen, was können wir jetzt hier machen? Eine Brandmauer aufbauen. Hier ist eine klare Abgrenzung und eine klare Kante angesagt. Hier geht es um die Heilslehre, um die Heilsbotschaft und da gibt es nichts zu diskutieren. Inzwischen sind ja nur 2000 Jahre vergangen und Petrus sagt dann in Vers 9 auch, warum das denn so ist. Warum kommt denn Jesus nicht wieder? Er hat Geduld mit uns Menschen. Aber ich will jetzt dazu nichts weiter sagen, weil ich kann mich gut erinnern, dass der Thomas mal dieses Thema in einer Gebetsstunde ausgebreitet hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Thomas. Ich kann es mich noch erinnern. Da habe ich noch gut in Erinnerung. Und ich kann mir denken, dass du vielleicht zu diesem Thema Geduld mit uns Menschen auch noch was sagen willst.
Ja, war eine klare Aufforderung, irgendwie. Aber es ist auch schon irgendwie witzig. In der Tat habe ich auch zu diesem letzten Vers etwas. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, Hansi. Schön, das auch mal so zu hören. Ja, dann gebe ich auch meinen Gedanken noch weiter. Ich habe gedacht, ich warte mal ab, was passiert hier. Und nach so einer klaren Anweisung, dann mache ich das auch noch gerade. Ja, also ich habe mir auch diese drei Punkte so als ersten Gedanken nochmal gemerkt oder herausgearbeitet, will ich jetzt mal sagen, diese drei Punkte, die schon genannt wurden. Jesus kommt wieder. Das ist ein Faktum, der aus diesem Text herauskommt. Da gibt es Leute, die Spötter in dem Text, die sagen, die zweifeln das an. Aber es wurde eben schon gesagt, es gibt unzählig viele Stellen und Jesus hat gesagt, ja, ich komme bald. Und das ist ja auch so ein Stück die nahe Erwartung, die dahinter steckt von den Leuten, die damals ja jeden Tag gerechnet haben. Jesus ist in den Himmel gefahren, wann kommt er denn, wann kommt er denn? Und jetzt sind Tausende von Jahren vergangen, will ich jetzt mal sagen, immer noch nicht da. Und das Argument, ich glaube, der Jochen hat es gesagt, es wird natürlich immer ein größeres. Ja, kommt Jesus wieder. Und ich sage, aus diesem Text werden wir nochmal erinnert, Jesus kommt wieder, Punkt. Das zweite Faktum ist, wurde auch schon genannt, es wird Gericht Gottes kommen. Die Gottlosen werden gerichtet. Es geht auch klar aus dem Text heraus. Müssen wir einfach so auch erkennen. Und das Dritte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, diese Erde wird durch Hitze und Feuer vergehen. Das sind drei Fakten, die uns in der Bibel genannt werden und die uns hier dieser Text hier erinnert. Und ich habe mich dann gefragt, okay, was ist mit diesem Zeitraum jetzt, der hier angezweifelt wird? Also den Zeitraum von der Himmelfahrt bis heute. Es ist ja ein Zeitraum des Wartens, will ich jetzt mal sagen. Und dieser Zeitraum wird ja jetzt genau als Argument verwendet von diesen Leuten hier und sagen, hier hört mal zu, das mit dem Versprechen Gottes wird wohl nichts werden. Das heißt, die Verheißung Gottes tritt ja offensichtlich nicht ein. Es ist doch der Beweis, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, dass seine Worte keinen Bestand haben. Das ist doch wohl offensichtlich. Und dieser Text deutet diesen Zeitraum eben genau anders. Und darauf möchte ich nochmal zu sprechen kommen. Den Vers 9 möchte ich nochmal dazu lesen. Der Herr zögert seine Zusage nicht hinaus, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat noch Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle umkehren zu ihm. Das ist aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Ich möchte aber auch nochmal die Elberfelder Übersetzung bemühen und den gleichen Vers 9 nochmal da lesen. Da kommt nämlich ein Begriff vor, auf den ich eingehen möchte. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und diesen Begriff Langmut, den ich hier finde, der ist mir so ein bisschen ins Auge gestochen. Langmut ist eine Eigenschaft Gottes. Und das heißt, Gott verzögert die gerechte Strafe. Das ist Langmut, so ist Gott, damit Menschen die Möglichkeit zur Umkehr und zur Rettung haben. Und ich habe gedacht, wir leben heute noch in diesem Langmutzeitalter. Das habe ich mir noch mal so vergewissert. Es ist noch diese Langmut da, diese Verzögerung der Strafe Gottes. Und dann habe ich in Römer 25 einen interessanten Vers gelesen, übrigens damals mir auch von dem Otto Engel noch in Erinnerung, der mir das damals erklärt hat in einem Gebetsstundenformat, wo wir mit der Jugend Grüppchen hatten und der Otto Engel hat aus Hebräer uns da Dinge erklärt, will ich jetzt mal sagen. Und ich habe in Römer 3, Vers 25 ja einen Bezug gefunden von dem alten Volk Israel her und wie die Sünde des alten Volkes Israel wirklich gesühnt wurde. Ihr wisst, es gab ja diese Opfervorschriften und so weiter. In Römer 23, Vers 25 steht, ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt durch sein vergossenes Blut, davon ist natürlich die Rede von Jesus, ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Das heißt für mich, auch die Sünden der Leute, die vor dem Kreuzestod Jesu begangen wurden und die damals in Opfervorschriften quasi gesühnt werden sollten, letztendlich und wirklich gesühnt wurden, sie durch den Opfertod Jesu und die Zeit von, ich sag mal, den Opfern im Alten Testament, bis dass diese Sünden wirklich gesühnt wurde, weil Jesus gestorben war für diese Sünden, ist wieder eine Langmutszeit gewesen. Da hat Gott eigentlich seine Strafe verzögert, die eigentlich diese ganzen Leute aus dem Alten Testament, die hätten alle, ich sag mal, die Strafe Gottes verdient haben, weil die Sünden ja nicht wirklich gesühnt waren, nicht echt gesühnt waren, sondern Gott hat dieses Modell mit den Opfertieren einfach eingerichtet in seiner Langmut, damit sie gesühnt werden konnten, wenn Jesus da auf dem Kreuz gestorben ist. Also, das war auch eine Art Langmutszeitalter, möchte ich jetzt mal sagen. Und Langmut ist aber nicht zu verwechseln mit Toleranz. Gott toleriert die Sünde. Das hat nichts mit Langmut zu tun. Langmut hat da was mit zu tun, dass Gott die Strafe, die eigentlich ansteht, verzögert. Gott toleriert Sünde nicht und er kann es nicht. Er kann Sünde nicht tolerieren. Er ist ein heiliger und gerechter Gott. Und der Text hier, der gibt uns aber eigentlich einen Einblick in das Herzen Gottes. Und da steht im Vers 9, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Deswegen straft Gott nicht unmittelbar, sondern hat Langmut und verzögert seine Strafe. Er kann Sünde nicht ungestraft lassen und will gleichzeitig, dass niemand die Strafe für seine Sünde empfangen muss. Und so vereinigt Gott seine Eigenschaften Gerechtigkeit und Wahrheit mit Gnade und Langmut und Geduld. Und das war auch schon immer so. Ich habe im Alten Testament in Hesekiel 33 den 11. Vers gefunden. So spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe, so kehrt nun um von euren Wegen. Auch da wird das Gleiche gesagt wie hier. Gott sehnt sich danach, dass er Menschen retten will und hat gleichzeitig nicht die Möglichkeit, Sünde zu ignorieren. Und auf Sünde folgt immer die Strafe Gottes. Und diese Verzögerung, dieser Langmut Gottes, der soll Menschen die Möglichkeit zur Buße geben. Und Buße ist ja immer, oder vereinfacht gesagt, eine Meinungsänderung. Ich habe plötzlich eine andere Sicht auf die Dinge und ändere meine Meinung, habe nicht nur vielleicht ein Gefühl der Reue, sondern nehme eine bewusste Sinnesänderung für mich in Anspruch und lasse auch entsprechende Handlungen folgen. Buße bedeutet dann im Wesentlichen, ja, ich möchte mich abwenden von der Sünde und ich möchte mich hinwenden zu Jesus und ich möchte daran glauben, dass Jesus wirklich für mich Sühne geschaffen hat und meine Strafe, die ich verdient habe, wirklich auf sich nimmt. Ich brauche diese Strafe nicht mehr selbst zu empfangen. Jesus hat es für mich getan. Und durch Buße und Glaube, ja, ist uns diese Umkehr möglich und werden wir unverdient gerecht. Ich glaube, das ist die Basics, die hier nochmal rauskommen zum Plan Gottes mit unserem Leben. Und ich möchte eigentlich mit einer Frage enden, habe ich mir so überlegt, mit einer Frage aus Römer 2. Da geht es auch ein bisschen um dieses Langmutszeitalter. Und es ist eine Frage, die sich vielleicht jeder nochmal stellen kann. Und vielleicht uns nochmal bewusst werden, ja, diese Zeit, in der wir leben, wo Jesus noch nicht wiedergekommen ist, ist eine Zeit, die davon zeugt, dass Gott langmütig ist und mit seiner Strafe noch wartet. Er verzögert seine Strafe. Und die Frage an uns ist, sehen wir das? Sehe ich meine Strafe und sehe ich die Möglichkeit, diese Riesenmöglichkeit, die Gott uns immer noch lässt, Buße zu tun, umzukehren, seine Vergebung in Empfang zu geben und unsere Strafe, meine Strafe, durch Jesus tragen zu lassen. Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit, deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gericht Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinem Werken.
Ja, vielen Dank. Auch wenn man sich unter Druck beteiligen muss. Aber das hat ja ganz gut funktioniert. Ich möchte zum Schluss euch auch noch etwas mitgeben. Und zwar habe ich das jetzt nicht auf Folie, aber ihr könnt es gerne mal auch zu Hause, ihr werdet es im Internet finden, ihr werdet es auch nachlesen können. Nämlich das Glaubensbekenntnis der Evangelischen Allianz. Das Glaubensbekenntnis der Evangelischen Allianz ist etwas umfangreicher als das Apostolische und ist aus 1800 irgendwas, aber 2018 nochmal überarbeitet worden. Und da werdet ihr sehr, sehr viele Punkte finden oder eigentlich alle Punkte finden, die sich doppeln, aber es ist etwas umfangreicher, wie gesagt. Und ich will mal den letzten Abschnitt lesen. Da heißt es, die Bibel, bestehend aus den Schriften des Alten und Neuen Testamentes, ist Offenbarung des Dreieinen Gottes. Sie ist von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Also das geht dann nochmal ein Stück weiter und da gibt es dann noch ein paar andere Punkte. Ich finde, das ist ein sehr gelungenes Glaubensbekenntnis, was die Evangelische Allianz hier aufgestellt hat. Kann ich euch nur empfehlen. Zum Schluss darf ich euch bitten, dass ihr aufsteht und dass noch jemand mit uns betet.